Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich darf euch heute wieder aus Dresden begrüßen und übergebe an meinen Co-Host und sehr guten Freund Niklas Guttenberger, der hier aus Berlin zugeschaltet ist.
Ja, willkommen zurück bei unserer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem lieben Fabian Fröhlich, der jetzt gerade auch noch in München ist, das heißt auch frische Insights von der Exporeal mitbringt. Ja, lieber Fabian, gib uns doch kurz einen Input und Einleitung. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Ja, hallo zusammen. Hallo Niklas, hallo Alexander. Vielen Dank für die Einladung zu euch zum Podcast. Und ich bin hier noch gerade in München unterwegs. Machen wir mal Reverse. Was mache ich gerade und wo komme ich her? Also ich bin gerade auf der Exporeal gewesen mit meiner Firma 7 Plus Club. Wir betreiben eine Off-Market-Immobilientransaktionsplattform, wo auf der einen Seite Investoren ihre Suchprofile listen, welche quasi beinhalten, was will ich kaufen, zu welchen Preisen, in welchen Lagen, in welcher Asset-Klasse. Und auf der anderen Seite sind Immobilienanbieter, also ich sage ganz besonders Anbieter, weil Makler zum Beispiel sind ja keine Verkäufer, die bieten ja nur was an für irgendjemanden. Und die können selektieren, was haben sie für ein Asset im Angebot, worauf dann die Plattform potenzielle Käufer ausspuckt, welche dafür passen für den Deal. Also das ist dann sozusagen Push-Marketing nennt sich das, weil wir können proaktiv verkaufen, weil wir wissen, wer sucht was. Bei einem regulären Inserat wird inseriert und gewartet, bis sich jemand meldet. Das ist bei uns nicht der Fall. Man muss nicht warten, sondern kann gleich Vollgas geben. Und das haben wir gegründet, 21. Historisch bedingte Know-hows haben wir natürlich mitgebracht. Also wir haben angefangen mit Immobilienthemen, Bestand, Immobilienhandel und so weiter. Wenn ich von wir spreche, wir sind Gründerteam von 4 Jungs und haben zusammen da mit Immobilien begonnen. Und bevor das soweit war, hatten wir mal eine Lebensmittelfirma aufgebaut. Die haben wir auch verkauft damals, 2017 war das schon. Und daher auch die IT-Expertise, welche wir dann später mit 7 Plus Club und in der Immo-Expertise vereint haben. Aber ursprünglich haben alle einen Ingenieurs-Background sozusagen.
Wenn man da jetzt einfach nochmal ein Stück tiefer reingeht, wie ist das Ganze über die letzten 4 Jahre gewachsen? Was waren vielleicht auch eure Anfangshürden? Wie seid ihr genau in diesem Segment gelandet? Na, also von Lebensmittel zu Immobilien zu genau diesem Bereich. Das muss ja schon noch ein paar Gründe dafür geben, die euch dann auf dem Weg immer weiter dorthin geführt haben. Magst du uns da mal tiefer mit reinnehmen?
Ja, wir haben irgendwie das Unternehmertum mit einer Lebensmittelbrand nebenberuflich angefangen damals, weil wir gemerkt haben, so als Angestellter schon nice to have und so weiter, alles toll und wir waren auch dankbar für unsere Jobs. Aber wenn man halt richtig erfolgreich werden will, ist es halt schon besser, wenn man vielleicht nebenher was macht, was eigenes oder langfristig was eigenes aufbaut. Und da war damals dieses gesunde Essen-Thema, Protein, Supplements und so weiter, war ein riesen Ding, ist ja immer noch so. Und wir waren da relativ früh mit dabei und haben aber nie Supplements, Nahrungsergänzungsmittel genommen und haben gesagt, so hey, lass doch einfach eine Brand machen, eine Lebensmittelbrand, die auf natürliche Art und Weise am Ende des Tages dann die Ziele für den jeweiligen Sportler erfüllt. Und so kam das zustande. Und während der Zeit haben wir viele Kontakte mit Unternehmern geknüpft, die auch in der Immobilienwirtschaft unterwegs waren, weil jeder Unternehmer hat einen Baustein Immobilieninvestments. Und so kam das dann, dass wir uns da mit dem Thema beschäftigt haben und nach da immer tiefer reingegangen sind in das Ganze.
Ja, was ja auch immer so ein ganz, ganz großes Thema, und das haben wir natürlich auch in unserem Podcast hin wieder, ist ja so Off-Market-Deals, ne, auch immer so der große Mythos, dass die krassesten Deals dann Off-Market reintrudeln. Würdest du euch noch als Off-Market-Plattform sehen oder ist das auch eher schon On-Market?
Nee, ist auf jeden Fall Off-Market, weil der Deal ja proaktiv unterm Radar angeboten und verkauft werden kann. On-Market heißt ja, dass er öffentlich zugänglich ist.
Das heißt, wie muss ich mir den gesamten Prozess vorstellen? Also vielleicht kannst du den mal von der Seite, ich sag mal, der kaufenden Seite, also von der verkaufenden Seite einmal beschreiben, damit man sich das besser vorstellen kann.
Ja, das wird so funktionieren, dass hat irgendjemand zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in Dresden zu verkaufen im Angebot, dann geht er auf die Plattform 7 Plus Club drauf und kann sein Objektangebot dort eingeben. Aber das kann er nur tun, wenn er bei uns Kunde ist, weil bei uns ist es ein SaaS-Modell, das heißt, er muss quasi einen Vertrag abschließen, um auf die Plattform zugreifen zu können. Dann wird eingegeben, wo ist die Immobilie in Dresden. Okay, alles klar. Erster Step. Dann wird die Investorenanzahl gezeigt, wer kauft Wohnen in Dresden. Dann kommt der nächste Step. Wie viel kostet die Immobilie? 8 Millionen. Gibt er 8 Millionen ein. Dann wird die Schnittmenge reduziert, weil nur noch diejenigen, die bei 8 Millionen passend kaufen würden, da angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich kaufe bis 5, ist er raus. Wenn einer kauft ab 10, ist er auch raus. Dann sind wir in der Asset-Klasse, das ist die erste Wahl, dann die Lage, dann der Kaufpreis. Und umso größer die Stadt, desto feiner sollte man natürlich selektieren, weil am Ende die Investorenanzahl viel zu groß ist, um den Deal abschließen zu können. Dann kannst du viel weiter noch reingehen. Was ist das für ein Asset? Core, Core Plus, Value Add, Opportunistik, was ist da los? Wie ist der Zustand? Ist es saniert, Neubau, renovierungsbedürftig, sanierungsbedürftig, abrissreif, wie auch immer, das wird alles eingegeben. Wie viele Wohneinheiten haben wir, wie viel Wohnfläche haben wir, wie viel BGF haben wir? Ja, das gibt halt immer mehr Filtermöglichkeiten. Noch je nach Asset-Klasse kannst du halt verschiedene Sachen filtern. Bei Logistik zum Beispiel kannst du auch so nach Autobahnclustern filtern. Du kannst nach Nutzungsarten filtern bei Industrial-Immobilien. Du kannst nach Multitenant, Single-Tenant, Wohngeschäftshaus, reines Wohnhaus, alles eingeben. Und umso mehr man eingibt, desto geringer wird die Schnittmenge der potenziellen Investoren, die dann für den Deal passen. Und der Anbieter, also Makler oder je nachdem, wer es halt verkauft, kann dann eingeben diese Sachen und bekommt die Liste ausgegeben und hat die Möglichkeit, über unser System einen Objektteaser zu versenden mit den Rahmendaten des Deals, wo dann der jeweilige Investor, der das Angebot unterbreitet bekommt, reagieren kann drauf, ob er Interesse hat oder ob er kein Interesse hat oder ob er vielleicht Interesse hat für einen anderen Preis und kann den auch begründen, warum er glaubt, dass dieser Preis halt mehr Sinn macht und dann geht die Transaktion seinen Lauf ab dann.
Ah ja, das ist ja dann so ein bisschen Matchmaking oder Tinder für Immobilien so gefühlt. Würdest du oder wie groß seid ihr aktuell? Also vor wie vielen Investoren kann ich mein Objekt dann vorstellen mit eurer Plattform?
Wir haben 11.000 Suchprofile bei uns auf der Plattform drauf, über alle Asset-Klassen hinweg. Genau. Der Alexander hat ja noch gefragt, wie die Investorenseite oder wie beide Seiten funktionieren. Das habe ich erstmal die Anbieterseite erklärt. Die Investorenseite funktioniert eigentlich genau andersrum. Du gehst einfach auf die Webseite drauf, kannst dir kostenlos ein Ankaufsprofil anlegen. Das ist kostenlos bei uns, weil wir wollen ja die bestmögliche Datenqualität haben. Und dann erstellst du einen Account als Investor. Gibst dir ein, was du kaufen möchtest. Also was sind deine Assets, nach denen du suchst? Wo sind die? Welche Lagen und so weiter? Genau die gleichen Filterkriterien, bloß andersrum diesmal. Und man kann auch mehrere Ankaufsprofile anlegen, denn pro Asset-Klasse gibt es ein Ankaufsprofil. Manche große Investoren haben auch pro Asset-Klasse mehrere Ankaufsprofile, zum Beispiel Berlin, München kaufen die das und deutschlandweit irgendwas anderes. Ja, das sind dann mehrere Ankaufsprofile auch möglich. Und die werden von unserem Datenbankteam überprüft, verifiziert auf Finanzierbarkeit durch verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Und sobald das passt, wird das freigeschalten, das Profil. Und der Investor, der das angelegt hat, kann auch selbst Änderungen vornehmen. Das ist ein Riesenvorteil, den wir haben. Also das gerade so, du suchst jetzt was Neues, gibst es ein. Suchst was anderes, gibst es ein. Und die ganzen Makler, die haben halt gar keine Ahnung, wer kauft was. Die haben halt mal einen Kontakt gehabt, so ein potenzieller Käufer hier, okay, alles klar. Aber wenn der jetzt neue Sachen will oder Änderungen sich ergeben, auch bei den Ansprechpartnern, gerade bei den Immobilienunternehmen, ist es bei uns nicht immer hundertprozentig so, weil du kannst ja nicht immer sofort alles mitkriegen, wenn irgendwie ein Mitarbeiter weg ist, aber wir sind da sehr, 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 sehr treffgenau und würde ich sagen, ja, von der Datenqualität extrem gut.
Wie muss ich mir das so vorstellen? Wie sieht so ein Tag bei dir, bei euch, ne, bei den Menschen, die du vielleicht auch beschreiben magst, aus? Was macht ihr von morgens bis abends? Das klingt ja alles sehr IT-lastig. Das ist ja tendenziell erstmal von überall möglich. Jetzt warst du auf der Expo unterwegs. Nimm uns doch gerne da mal ein bisschen tiefer mit rein.
Ja, wir sind ein Gründerteam von vier Leuten und jeder hat seine Aufgabenbereiche. Bei uns gibt es IT, dann gibt es Datenbank und die Deal-Seite und Vertrieb. Vertrieb ist halt für die Memberships, für unsere Plattform. Und jeder hat halt so für seinen Geschäftsbereich dann ein paar Mitarbeiter und betreut die dann oder macht auch selber teilweise Sachen. Und dann sieht halt jeder Tag ein bisschen anders aus bei uns. Also Mitarbeiter haben halt klar ihre Aufgaben definiert. Bei mir ist halt so, da ist immer mal ein bisschen anders, mal so, je nachdem, was halt gerade ansteht aktuell. Aber am Ende des Tages kann jeder bei uns remote arbeiten von der ganzen Welt aus. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir können auch Gehaltsabrechnungen zum Beispiel in Thailand abrechnen. Das ist alles kein Problem. Für uns als 7plusClub passt das auch, wenn da jemand jetzt zuhört, der auch gerade sagt, hey, ich bin auf der Suche nach einer Veränderung in der Immobranche. Ich habe da Bock, jetzt irgendwie einen neuen Job mal anzugehen. Also für uns, gerade für junge Leute, ist es möglich, dass man weltweit arbeitet, wenn halt die Arbeit getan wird und die Arbeitszeiten eingehalten werden nach deutscher Zeitzone. Und dann kann jeder so ein bisschen selber seinen Alltag nach seinen Wünschen strukturieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit schon wichtig, dass man da so gerade in jungen Jahren seine Freiheiten hat und vielleicht auch mal ein bisschen die Welt erkunden kann nebenher, was halt gerade aktuell für einen interessant ist. Aber Fokus darf man natürlich auch nicht fehlen, ja.
Ja, also du hast ja gerade schon verändernde Rahmenbedingungen auch auf dem Arbeitsmarkt angesprochen. Apropos verändernde Rahmenbedingungen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, du bist noch in München, du warst auf der Expo Real. Gib uns doch gerne mal so eine Übersicht für alle, die jetzt nicht vor Ort waren. Wie war so der Spirit generell? Wie war so die Stimmung insgesamt von allen? Und was waren vielleicht auch so neue Dinge, die du da gesehen hast, innovative Dinge? Wo geht der Markt da gerade hin?
Ja, die Hallen waren weniger. Die haben eine Halle zugemacht. Das sagt ja schon mal einiges aus, dass nicht so viele Aussteller da waren. Dann waren die Hallen ein bisschen kleiner besetzt als üblich. Da waren immer so Spaces zwischendrin mit Cafés auch, wo man Kaffee kaufen konnte. Von der Messe waren das irgendwie so Gastro-Dinger. Also ich glaube, dass ein bisschen weniger Nachfrage auf der Ausstellerseite war. Aber besucherseitig kommt es drauf an, wo man halt ist, ob da viel los ist, wenig los ist. Man muss halt sich auch überlegen, lohnt das sich für mich da jetzt hinzufahren, 3 Tage da auf der Messe rumzuwursteln. Also wenn jetzt jemand ein bisschen Wohnungen und ein paar Häuser kaufen will, so im normalen privaten Rahmen, glaube ich nicht, dass es Sinn macht, dass man da hingeht. Das ist dann eher für Konzerne und Großinvestoren oder irgendwelche Family Offices ideal. Da gibt es, dieses Jahr gab es ein paar mehr Stände so oder viele Stände so in dem Bereich Ehelademöglichkeiten, E-Mobilität und sowas. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu spät, glaube ich, dass es so hochgefahren ist. Letztes Jahr waren es nicht so viele, dieses Jahr waren es echt viele. Und sonst bei den großen Firmenmaklern, die haben, glaube ich, schon alle zu kämpfen, dass halt der Preis der Immobilien, welches sie reinkriegen von den Eigentümern, dann auch am Ende des Tages zu den Marktpreisen passt, die dann irgendjemand bezahlen will, ja. Das ist so die größte Hürde.
Jetzt gibt es ja schon viele Leute, die auch bei euch die Subprofile anlegen, auch wenn man bei euch auf der Website die Videos schaut, die Nachrichten sich durchliest, der Menschen, die aber auch über euch dann Angebote durchgegeben haben, die berichten ja sehr, sehr positiv. Also was hast du für ein Gefühl, wenn du auch mit den Leuten jetzt gesprochen hast, entweder auf der Messe oder frei, was für Probleme löst ihr aktiv, wo ihr regelmäßig einfach zurückgespiegelt bekommt, das macht keiner. Macht keiner so, wie ihr es macht.
Was für Probleme lösen wir? Wir haben halt eine erweiterte Suchkundendatenbank für Immobilienverkäufer. Also die Makler kennen in der Regel auch viele Leute, was zum Beispiel auch ein Case ist. Manche kennen die Leute, aber wussten gar nicht, dass sie auch das kaufen, was sie gerade im Angebot haben. Also wenn ein Makler etwas im Angebot kennt, einen Typen, ja, aus anderer Ebene und der kauft es auf einmal auch noch, das ist ja voll geil, weil das Eis ist ja schon gebrochen. Wir hatten zum Beispiel auch einen Termin gehabt mit einem sehr großen Eigentümer, die ja mehrere Milliarden im Bestand haben, also ein riesen, riesen Laden oder under Management, sagen wir mal so. Und die haben jetzt eine große Transaktion durchgeführt zum Beispiel und hatten extrem zu kämpfen, dass sie den Käufer auftun und die Transaktion mit dem durchziehen. Dann hatten wir eine beispielhafte Produktdemonstration. Das machen wir immer mit unseren Immobilienanbietern, dass wir mal zum Beispiel sagen, hey, bring mal ein Asset mit, wir gucken mal, wen wir da so haben als Investor, dass man beispielhaft versteht, wie das Produkt funktioniert. Und da war dann am Ende des Tages der Käufer in der Liste mit dabei. Also da wurde eine Selektion gemacht von dem Deal und da war der Käufer als Ergebnis mit dabei, wo die wirklich ewig gebraucht haben, um den rauszufinden und dann auch den Deal mit dem zu machen. Und bei uns ist halt der Riesenvorteil, man hat halt für einen Vertrag, also durch den Vertrag hat man den Zugang zu den Suchkunden. Und wenn jetzt jemand irgendwie die gleiche Datenqualität haben will, dann hat man halt viel, viel mehr Kosten auch, gerade aus der Sicht eines großen Immobilienunternehmens, so eine Datenbank am Laufen zu halten. Da brauchst du halt mehrere Vollzeitmitarbeiter und das kostet dann halt um einiges mehr, als einfach sich so einen Zugang zu kaufen und fertig.
Ja, sehr spannend. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass so ein bisschen die Marktstimmung da vielleicht auch im Trüben war, da auch einige Makler in der aktuellen Situation zu kämpfen haben. Wie würdest du denn die Marktlage für dich jetzt einschätzen? Vielleicht auch als Investor von der Investorenseite her. Ist gerade eher ein guter Kaufzeitpunkt für einen Verkäufer oder lohnt es sich jetzt gerade eher zu warten?
Ja, keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, es gibt So grundsätzlich höre ich schon immer, dass das alles zu teuer ist. Seit ich meine erste Immobilie gekauft habe, sagt immer jeder, es ist zu teuer, weil früher war es halt mal billiger. Deswegen sagen so die alten Hasen, es ist zu teuer. Aber grundsätzlich gibt es in jeder Marktsituation gute Preise. Man muss halt immer gucken, wie gut ist der Deal jetzt im Verhältnis zum Markt. Und wenn er gut ist, der Deal, dann macht man da einfach einen Sack zu. Und wenn nicht, dann lässt man es halt einfach sein. Man muss halt immer für sich entscheiden, wie viel bin ich bereit zu bezahlen und warum. Und wenn das Ganze dann, wenn 1 plus 1 2 ergibt, kann man es machen. Wenn nicht, dann lässt man halt besser die Finger von. Es gibt schon auch immer wieder Vorfälle, auch gerade bei uns in der Region kenne ich die halt. Es gibt es ja natürlich dann überall, wo irgendwelche Investoren dann deutlich höhere Preise zahlen, wie ich jetzt zahlen würde. Da frage ich mich halt schon, warum machen die das jetzt? Aber das gab es auch Zeiten, da war das nicht so. Das heißt auf jeden Fall für mich, es zieht wieder an. Ob die dann nachhaltig da ein gutes Investment gemacht haben oder nicht, das wird sich zeigen, ja.
Was sind so aus den letzten 4, 5 Jahren Entwicklung bei euch, vielleicht so Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind, die du vielleicht bildlich teilen magst, sind natürlich nur Sachen, die du auch teilen darfst, aber Sachen, die dich so mitgenommen haben, die dich positiv bewegt haben, die dir eine Menge Energie gegeben haben.
Ja, also jetzt auf jeden Fall ganz aktuell nach der Expo habe ich schon das Feedback erhalten von ein paar Mitarbeitern, dass das echt so eine familiäre Stimmung war. Die haben sich voll wohl gefühlt. Es war so ein gutes Miteinander, sehr gutes Feedback. Wir haben auf jeden Fall auch gut Umsatz gemacht auf der Messe und gab ein paar Kritikpunkte, so Kleinigkeiten halt, aber jetzt nicht irgendwie was Wesentliches, wo ich so sage, so hey, das war ein kompletter Flop, diese Messe. Also es war schon geil so. Das ist jetzt gerade aktuell und wir kriegen halt immer wieder mal mit von irgendwelchen Ecken und Kanten, dass wieder ein Deal gemacht wurde über uns, weil wir sind ja nicht provisionsvergütet und das freut uns halt immer wieder und gibt uns Energy, wieder Gas, noch mehr Gas zu geben und halt, ja, die Firma langfristig und nachhaltig aufzubauen. Das ist schon gut.
Ja, definitiv. Also da das Gefühl zu haben, was zu bewegen, ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen, ja. Um sich selber da die Energie draus zu ziehen. In die Zukunft geschaut, was ist denn euer nächstes Etappenziel? Wo soll eure Plattform mal hin? Welche Features kommen vielleicht noch dazu? Was sind so die Themen, die euch gerade bewegen?
Ja, wir haben halt durch unsere großen Angebotsvolumina, die da drüber gehen, so viele Anknüpfungspunkte, gerade im Bereich Finanzierung können wir irgendwie die Investoren unterstützen, dass die eine Finanzierung besser hinbekommen und so weiter. Dann gibt es ja natürlich ohne Ende Möglichkeiten, Datenübermittlung, dann mit AI kann man den Deal bewerten, also dass du zum Beispiel als Investor sagen kannst, so, was du als für dich persönlich am wichtigsten ist, dass dir dann die Plattform vielleicht irgendwie ausgeben kann, ob der Deal jetzt für dich gut ist oder nicht. Es kann ja sein, für dich Niklas ist ja geil, für den Alexander ist er nicht geil aus dem und dem Grund, dass der quasi so individuelle Feedbacks gehauen werden. Dann überlegen wir natürlich auch, ob wir die Investoren noch ein bisschen besser briefen können, sodass die Anbieter halt ein Feedback kriegen, so der Investor ist dafür geeignet, finanziell als auch strategisch oder der halt nicht, aus dem und dem Grund, dass wir da so ein bisschen vorgreifen, wo man aber halt auch natürlich auch aufpassen muss, weil wir können ja nicht so tief in die Wertung reingehen. Das muss ja schon eine gute Datengrundlage sein und auch gut begründet sein, das ganze Thema, ja. Da gibt es auf jeden Fall richtig viele Anknüpfungsmöglichkeiten. Zur einen Seite Produktoptimierung und zur anderen Seite auch Umsatzoptimierung, wo wir rumschrauben können noch.
Ich hatte das Gefühl, auch wenn man sich durch das, was ihr im Internet zur Verfügung stellt, durchgräbt, dann habt ihr sehr, sehr viel Wert auf diese Exklusivität gelegt, auf die Verfügbarkeit. Wie schafft ihr das, dass ihr diese dauerhafte Erreichbarkeit für die Menschen gut darstellt, ohne dass die Leute jetzt mit zu vielen Menschen gleichzeitig interagieren müssen? Also wie macht ihr das?
Einfach den Rücken frei halten. Also es gibt halt keine andere Aufgabe, als quasi dem Kunden einen guten Dienst zu bieten. Und die Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind, haben halt einfach nichts anderes zu tun, als das zu erledigen. Ja, und das Telefon klingelt, bitte rangegangen und fertig. Warum nicht? Also ich gehe auch immer hin, wenn einer anruft, auch wenn es mal Sonntagabend ist. So kein Stress heutzutage mehr. Dafür haben wir halt auch die Freiheit, dass man irgendwie mal sich ein bisschen den Arbeitstag frei einteilen kann. Und wenn dann einer anruft, kann man ja zwischendrin schnell rangehen. Und das ist eigentlich kein Problem. Oder innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen. Also das war jetzt noch nie ein Problem gewesen für uns, ehrlich gesagt. Ich habe das auch nicht, also gerade, wo ist es ein Problem bei so riesen Gesellschaften, Versicherungen und sonst was? Ja, da ist ein Thema, aber so groß sind wir ja nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Callcenter brauchen für einen Eingang von Schadensmeldungen oder sonst irgendwas, wo dann immer irgendwelche Leute kurz auf knapp da die Stellen besetzen müssen und mit Warte-Hotlines und sowas, da müssen wir nicht arbeiten.
Du hast ja auch schon einiges jetzt durch, also verschiedene Branchen, auch verschiedene Marktphasen, auch, sage ich mal, sehr, sehr viel schon erlebt hinsichtlich so ein Unternehmen aufzubauen und kennst auch sowohl Verkäufer- als auch Käuferseite. Wenn du das jetzt mal so rückblickend siehst, was wäre denn so eine Sache, die du unseren Zuhörenden auch noch mitgeben würdest? Eine Erfahrung, die du gesammelt hast, ein Learning? Muss nichts direkt mit eurem Geschäft zu tun haben, kann aber natürlich auch gerne, was ist so ein Learning, was du gerne mitgeben würdest und teilen möchtest?
Also man muss sich halt überlegen, was man halt erreichen will mit seinem unternehmerischen Vorhaben und dann halt sollte man vielleicht auch ab und zu mal einen Feedback-Termin mit sich selber machen, ob man noch auf Track ist oder nicht und sich da nicht irgendwie von vielen Opportunitäten leiten lassen, weil das größte Risiko ist folgendes momentan oder heutzutage, man hat so viele Möglichkeiten und muss sich für eine entscheiden. Es ist eigentlich ganz egal, was es ist. Wenn man sich in eine Richtung einschießt und das dann auch jahrelang durchzieht, da bin ich davon überzeugt, wird man da erfolgreich. Aber wenn man sich immer wieder locken lässt in neue Opportunitäten, neue Geschäftspartnerschaften und sonst irgendwas, dann verliert man wieder den Fokus und fängt wieder bei Null an. Deswegen überleg dir, was du machen willst, überleg dir gut, warum du es machen willst, überleg dir, ob es zu deinen Zielen und zu deinen Werten vor allem passt, langfristig, und dann zieh es einfach durch. Es gibt immer Phasen, da macht es Bock, es gibt immer wieder Phasen, da macht es keinen Bock und man will immer wieder aufhören. Es spielt jetzt auch keine Rolle, ob das unternehmerisch, investorentechnisch oder als Angestellter ist. Man muss halt einfach immer durchziehen und weitermachen, beharrlich bleiben, dann funktioniert es auch früher oder später. Aber richtig. Ja, der Nvidia-Chef hat mal, glaube ich, ein Ding gesagt, ein Reel, irgendwo habe ich das gesehen, dass es halt immer eigentlich voller Stress ist, dass er gar nicht verstehen kann, wie jemand Unternehmer werden will. Also das ist schon so, da fliegt einem schon regelmäßig was um die Ohren und damit muss man halt auch umgehen können.
Damit sagen wir riesigen Dank nach München. Ja. Zu dir, Fabian. Ja. Danke, dass du unseren Zuhörenden heute einiges mitgegeben hast. Und egal, wo ihr uns zuhört, egal ob morgens, mittags, abends oder zum Schlafen gehen, wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünschen euch noch eine wunderschöne Restwoche.
Ja, danke für eure tollen Fragen. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Tschüss.